Die Zuschauerstimmen, also aus ganz Europa, haben Israel mit Platz Abstand,
oder so,
ja, aber die haben die nach vorne gevotet. Und zweitens, das gleiche bei der Ukraine. Das war der zweitmeiste Zuwachs von den öffentlichen Stimmen. Die haben die Ukraine nach vorne gevotet. Mhm. Am Ende hat die neutrale Schweiz gewonnen.
Fand ich auch.
Dies alles zusammen zeigt für mich, zumindest auf dieser ESC-Ebene, Europa funktioniert. Der Kompass stimmt. Ja, und was da draußen in Malmö passierte, ja, das war sicherlich auch eine Stimme, aber das ganze Europa hat sich bei diesem ESC in seinem Abstimmungsverhalten extrem erwachsen und extrem europäisch gezeigt. Und das fand ich wirklich toll.
Na, Mikro, ey Mann.
Suse, Paul, hallo.
Familienpackung, der mutmachende, der Mutmach-Podcast mit Paul Suse und Hajo Schumacher. Zweimal die Woche frisch vom Küchentisch mit politischer, psychologischer und jugendlicher Kompetenz. Immer überraschend, provozierend und saukomisch. Eben die volle Familienpackung.
Hallo und herzlich willkommen. Es ist Sonntag, der 12.05.2024, Muttertag. Wir zeichnen um 15:45 auf und damit herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast, neu gebrandet als die Familienpackung mit Paul und Hajo Schumacher.
Mit witzigem, wirrem und natürlich wichtigem für die Woche. Wir fangen an mit Leider lustig.
Und den Jingle haben wir nicht gehört, vielleicht müssen wir den hier einfach nochmal genau, das ist nämlich der Button hier. Jetzt haben wir den wahrscheinlich zweimal in der Aufnahme, aber es ist alles total ungewohnt für uns. Ich habe jetzt auch gerade nochmal das Intro gehört, welches ich ja jetzt neu produziert habe, welches wir gemeinsam produziert haben.
Mit El Bandi Musik.
Ja, das hättest du nicht verraten.
Ach, Entschuldigung.
Das wäre doch ein super Gewinnspiel geworden. Aber wir legen los mit dem Witz der Woche, mit dem Gag der Woche.
Der Gag der Woche, der war gar nicht so geckig. Ich hatte am Freitagabend in Essen im Sportlaufladen Buhnert eine Lesung. Es war rammelvoll. Mhm. 80, 100 Leute. Und was war nicht da? Bücher.
Oh.
Aus irgendwelchen Gründen, irgendwer hatte verpennt, Bücher zu liefern. Und jetzt kommt der Gag. Ich habe dann aus meinem Leseexemplar tatsächlich, was man eigentlich nicht tut, Seiten rausgerissen.
Und sie
handschriftlich signiert, wow, damit die Leute dann in selbstgekaufte Bücher das einlegen können.
Alter, voll Punkrock. Richtig so geil.
Jetzt hoffe ich mal, dass du auch richtig lustig bist.
Oh, also meine Situation ist auch tatsächlich eher so tragikomisch. ich hatte am Dienstag vergangener Woche Bandprobe, nicht mit Udo Butter das Team, sondern mit Omsk. Wir werden auf dem Geburtstag eines gemeinsamen Freundes von uns auftreten und dafür bereiten wir uns so ein bisschen vor. Und wir hatten uns eingemietet, weil ich zu blöd gewesen war, für diesen Tag unseren Probenraum zu blockieren, bei Noisy Rooms in Berlin, einem bekannten Probenraum, einer Probenraumagentur kann man quasi sagen, die aber auch direkt bei sich im Haus Probenräume zur Verfügung stellt, natürlich gegen Geld. Und ja, mit meinem neuen Moped dachte ich mir, es ist natürlich richtig geil, da aufs RAW Gelände bis vor die Tür zu fahren und übersah das riesige Privatgrundstücksschild, welches da am Eingang hing.
Okay.
Das heißt, nach 2 Stunden Bandprobe kam ich dann heraus und mein Moped stand nicht mehr da, wo es stehen sollte.
Abgeschleppt?
Abgeschleppt.
Nein.
Ja, und auf Nachfrage beim Personal dann vor Ort wurde ich an die Polizei verwiesen. Dort angerufen, hieß es dann, es gäbe einen Umsetzungsbeauftragten. Das war die Park Area Berlin UG. Ja, und die haben mir dann gegen eine Sofortüberweisung von 300 Euro
nicht wahr,
einen Standort geschickt, der so 500 Meter weiter war.
Alter.
Wo meine Schwalbe dann stand. Also,
du hast 300 Tacken bezahlt?
Ja, 300 Tacken dafür, dass sie meine Schwalbe da rausgeschoben haben.
Für ein Moped falsch parken, das ist in der Tat lustig. Was in dieser Folge, Achtung, Haken dran, nicht vorkommt, bei mir Donald Trump und Taylor Swift.
Ja, bei mir Markus Söder.
Oh, da bin ich mir nicht ganz sicher. So, wir blicken zurück. Volkes Stimme. In der vergangenen Woche, du hast es vielleicht nicht gehört, ein, wie ich fand, sehr beeindruckendes Gespräch mit meinem alten Kollegen Georg Streiter. Mhm. Journalist, hat die Schlagzeile "Wir sind Papst" damals für Bild erfunden, war beim Stern, war Redakteur bei mir, als ich mal kurzfristig ein Versehen der Mediengeschichte Chefredakteur von Max war.
Aha.
Georg war dann auch noch fast 7 Jahre lang stellvertretender Regierungssprecher bei Angela Merkel und hat ein kleinzelliges Bronchialkarzinom, 31 Chemotherapien hinter sich und hätte statistisch gesehen gesehen im März sterben sollen. Mhm. Er sagt von sich selber, er ist jetzt quasi in der Bonuszeit, wird aber, naja, demnächst die Augen zumachen. Das heißt, da wo du jetzt sitzt, saß ein sterbenskranker Kollege und hat berückend, offen und sehr, ja fast gelassen über Tod und Sterben und so weiter erzählt. Und diese Folge hatte irre viele Resonanzen. Stellvertretend lese ich mal den guten Werner vor. Lieber Hajo, ich streune gerade durch die Buchenwälder vor der Küste Zinnowitz auf Usedom, höre dazu euer Gespräch, will dir nur kurz mitteilen, wie bewegend ich dies fand. Zwei Menschen unterhalten sich über, im wahrsten Sinne, über die letzten Dinge. Unaufgeregt, aber nicht abgeklärt, fragend, aber nicht ins Sinnlose bohren, unvorstellbar, so eine Diagnose zu erhalten und damit zu leben bis zuletzt. Herzliche Grüße, Werner.
Wie geht's dir damit?
Ja, ich hatte mit Georg ja schon mehrere, also wir treffen uns immer mal wieder privat und ich habe mich getraut, ihn zu fragen, ob er Lust hätte, über all das, was wir so privat bereden, ob er das auch im Podcast erzählen würde. Und er hat sich ein bisschen, ja, Gedanken gemacht und hat mir im Nachhinein geschrieben, dass das genau die richtige Entscheidung gewesen sei. Nun könne er allen Leuten, die ihm fragen, wie es geht, den Link schicken. Ja, und er hat seine Frau verloren an Krebs, er hat seinen Sohn verloren, der hat sich das Leben genommen und sein zweiter Sohn, der weiß, dass er jetzt demnächst allein auf der Welt ist. Hm. Natürlich nicht ganz allein, aber dass die Familie weg ist.
Wow.
Und der gute Wolfgang schreibt, schönes neues Design, eine Familienpackung, die allen Mut macht, die in sich spüren, dass sie der einen weltweiten Menschheitsfamilie angehören. Ja, der Wolfgang kann es immer nur groß, aber ihm hat unser neues Design gefallen.
Cool, finde ich super. Positives Feedback macht mir Mut.
So. Wir kommen zur Rubrik Untergang der Woche. Was ist in Deutschland diese Woche untergegangen?
Ja, also ich hoffe, was nicht so ganz untergehen wird, ist, dass es jetzt auf Mallorca neue Zonen gibt, in welchen nicht mehr öffentlich getrunken werden darf.
Wie Mickey Beisenherz sagte, das deutsche 9-11. Ja, auf einmal muss man sich auf Malle benehmen.
Ja, ganz schlimm. Die Behörden vor Ort sagen auch, es ist eigentlich gar nicht durchsetzbar, weil diese riesigen neuen Zonen, die müssen alle kontrolliert werden. Klar. Und so viel gar Guardia Civil ist da nun mal einfach nicht aufzubieten. Ich finde das Ganze spannend aus dem Aspekt heraus, dass ja auch Alkoholkonsum bei uns in Deutschland hier ja als Volksdroge Nummer 1 auf jeden Fall mehrere Literweise einem jeden von uns jedes Jahr die Kehle runterfließt. Hm. Wenn es jetzt so Verbotszonen für Kiffen gibt,
ja,
dann finde ich, sollte man das mit Alkohol ganz genauso machen. Also das ist absolut. So, bei uns in Berlin ist das hier klar und ich denke mal in allen anderen Bundesländern auch, dass im öffentlichen Nahverkehr zum Beispiel eigentlich nicht getrunken werden darf. Da wird hier in Berlin großzügig drüber hinweggesehen. Ich hatte vielleicht mal den einen oder anderen Busfahrer, der zu später Stunde dann irgendwann leicht angesäuert war, als die, weiß ich nicht, 16-Jährigen mit dem nächsten Sixer Feltins V Plus Energy irgendwie in den Bus kamen und randalierten. Aber ich finde das spannend, weil für mich wäre das auf jeden Fall eine Konsequenz, jetzt zu sagen, es gibt Alkoholverbotszonen. Es ist ganz klar, wie sich das Ganze in auf Mallorca entwickelt hat, hier in Berlin. Ich habe vorhin vom RAW-Gelände geredet, gerade um dieses Gelände herum, der Kiez.
Voll gekotzt.
So und voll gepinkelt und ich weiß nicht was. Und ich fände das nur konsequent, sich auch mal darüber Gedanken zu machen.
Ich musste an das Burka-Verbot denken. Mhm. Ich weiß, das ist jetzt ein weiter Weg. Ja. Aber wir finden, dass die Burka nicht in unser liberales Stadtbild gehört, dass sich Menschen nicht komplett verschleiern sollten. Das heißt, wir werden mit einer kulturellen Eigenart konfrontiert, die nicht unsere ist. Mhm. Die deutschen Sauftouristen konfrontieren die Mallorquiner auch mit einer kulturellen Eigenart, die da nicht besonders angesehen ist.
Voll.
Und insofern kann man doch auch mal so ein bisschen, ich sag mal, interkulturelle Toleranz üben und sagen, ey Leute, wir verstehen, dass das für euch nicht toll ist, hier vollgepisst und vollgekotzt und randaliert und so weiter. Warum schaffen wir es nicht, einen Kompromiss zu finden, dass man sagt, okay, ihr dürft da trinken, aber bitte benutzt eine Toilette oder räumt euren Scheiß wieder weg. Meine Frage an dich, kann man zivilisiert saufen oder muss es immer eskalieren?
Nein, man kann definitiv zivilisiert saufen. Ich denke, die Erfahrung haben wir alle gemacht, dass es auch mal eskaliert, definitiv. Aber ich finde den Punkt total spannend und auch auf die Gefahr hin, dass wir jetzt hier uns kurz drin verlieren. Aber diese Überheblichkeit, mit welcher deutsche Touristen nach Malle fahren und die ich tatsächlich auch durch die Fahrt, die wir damals nach Gewinn der ersten deutschen Meisterschaft gemeinsam mit den Füchsen in der Jugend unternommen haben.
Handballer sind übrigens besonders berüchtigt auf Malle.
Oh Gott, ja, das kann ich mir vorstellen.
Sehr trinkfest.
Ja, ja. Übel auf jeden Fall. Man kann zivilisiert saufen und ich glaube, dass es genau in diese interkulturelle Verständigung und auch in das interkulturelle Verständnis reinspielt, wenn es nämlich heißt, ey, wir fahren nach Malle, weil wir das als gesetzlosen Raum betrachten.
Mhm, genau.
Da fließt eh nur der Alkohol aus jedem Wasserhahn und das
ja,
ist
und
halt
wir bezahlen
wie
Bielefeld doch
oder
so.
Bochum oder Bremen oder ja. Weiß ich nicht was. So, bei uns zu Hause kann man auch saufen, aber halt keine Sangria-Eimer in Schlappen am Strand. So, und also ich habe irgendwie das Gefühl, dass da wirklich so ein Verständnis von, wir kommen hier hin und bringen euch das Geld, ihr Barbaren, und seid mal froh, dass wir irgendwie diese ganzen Halben hier bei euch platt machen.
Haken dran. Mein Höhepunkt der vergangenen Woche war Robert Habeck. Mhm. Der hat auf dem OMR-Festival, übrigens Shoutout an die Kollegen nach Hamburg, irre, was die da auf die Beine gestellt haben. Also dieses Festival ist echt inzwischen, da muss man gewesen sein. Robert Habeck hat die Eröffnungs-Keynote gehalten, 15 Minuten frei, und hat gesagt, pass mal auf Leute, ihr, die hier unten sitzt, Start-Upper, Developer, Influencer und so weiter und so fort, ihr seid die Zukunft dieses Landes. Weil wer ein Start-up gründet, naja, der muss ja irgendwie Hoffnung haben, dass das auch nochmal irgendwann losgeht. Sonst würde man ja ein End-up gründen. Ja. Und ihr Influencer, ihr habt eine Sprache gefunden, wie man mit den Leuten kommuniziert. Ihr seid, egal für welche Partei, aber ihr seid die Demokraten der Zukunft. Nutzt das bitte, um euch auch politisch einzubringen. Geht in Ämter. Wenn ihr mit uns nicht zufrieden seid, dann tut mir einen Gefallen, dann macht es besser. Ihr könnt es doch.
Ja.
Politik ist eine Mitmachveranstaltung.
Ja.
Und da bin ich jetzt bei der Frage an den jungen Mann, ja, mir gegenüber. Die Gewalt, die wir in den letzten Tagen und Wochen erlebt haben, Franziska Giffey, der Fall Ecke, den wir in der letzten Woche schon kurz hatten. Wie erklärst du dir das, dass überwiegend junge Männer, und zwar nicht nur Rechte, auch Linke, wir haben bei Tesla jetzt in Grünheide wieder ein Protestcamp, wo auch gekämpft werden soll. Wie erklärst du dir, dass Gewalt als Mittel des gesellschaftlichen, ja, Nichtdiskurses offenbar salonfähig wird? Woher kommt das? Ist das Social Media?
Ich denke, auf der einen Seite Social Media, weil man gesehen hat, dass Gewalt letztlich doch irgendwo Sachen bewegt, beziehungsweise zumindest mal Antworten heraufbeschwört, wie diese dann auch aussehen, ob dieses Protestcamp dann unter Einsatz von schwer gepanzertem Sicherheitspersonal geräumt wird oder wie man damit verfährt. Gewalt ist auf jeden Fall, denke ich mal, dieser Tage ein Mittel geworden, um sich möglichst schnell Gehör zu verschaffen. Was ich spannend finde, jetzt an den Ausführungen, die du gerade von Herrn Habeck geschildert hast. Ihr seid die Zukunft, klar, aber er ist die Gegenwart. Und ich möchte ihm gar nicht die Hoffnung in eine Zukunft irgendwie nehmen. Aber ich würde mir so wünschen, anstatt zu sagen, ihr macht das schon alles besser, so sagt mir auch, was ich falsch mache.
Er sagt, helft uns.
Genau.
Wir sind zu wenige.
Dann macht Positionen frei, dann schafft Strukturen, die es zulassen zu helfen. Du kannst nicht erwarten, dass wenn du oben an einem Kranken, an der Spitze eines, ich sage es jetzt übertrieben, Krankensystems sitzt, dass du ohne den Wandel des Systems, sondern einfach nur neue Sprösslinge im System,
ja,
irgendein grundlegendes Problem löst. Also das sehe, ja, ich ja bei mir auch, ohne dass ich da jetzt zu tief in den öffentlichen Dienst einsteigen will. Es bedarf wirklich einer Grundsanierung. Das Fundament ist rissig geworden.
Ja.
Und ich glaube, da bist du wieder bei dem Fundament und bei der Gewalt. Ganz fundamental klar ist, dass bei uns in der Gesellschaft das Gewaltmonopol beim Staat liegt.
So ist es.
So, und in dem Moment, wo sich der oder die Bürgerin das Gewaltmonopol zurücknimmt, sieht diese Bürgerin es nicht mehr durch den Staat gewährleistet.
So, und jetzt sage ich dir, gegen Klimakleber wurde dann zum Schluss mit ziemlicher Härte vorgegangen. Die wurden vor Gericht gestellt, zum Teil verknackt und so weiter. Die Bauern haben sich mit ihren dicken Treckern genauso verkehrsaufhaltend und ich weiß nicht wie verhalten, da sind keinerlei Strafen erfolgt.
Lässt sich das über Gewerkschaftsregeln
regeln? Ganz im Gegenteil, in Brüssel sind sogar Umweltauflagen für die Landwirtschaft zurückgenommen worden. Mhm. Das heißt, bestimmte Bevölkerungsgruppen, wenn die Gewalt anwenden, dann scheint es zu politischen Änderungen zu kommen. Und da sind wir bei deinem Söder, den du nicht erwähnen wolltest. Ich kann mich an diese Rede erinnern, irgendein Bierzelt, wo er versucht hat, mit dem Aiwanger irgendwie gleichzuziehen. Zwangsveganismus und die in Berlin und so weiter. Das hatte einen Sound von, Leute, wehrt euch, Notwehr. Also das hatte schon auch so ein bisschen so ein, ja, so ein...
Sie wollen uns an die Lederhosen.
Prärevolutionären Aufruf. Das heißt, man muss auch mal die Politik der demokratischen Parteien und den Ton hinterfragen.
Voll, voll, voll. Finde ich total spannend, auch wenn du dir gerade den Wahlkampf anguckst und so. Es wird wirklich mit so klaren und auch harten Aussagen gearbeitet. Ne? So Wirtschaft stärken, Grenzen sichern. Und
ja, es war
schon klar, es war Kampf, aber da habe ich ja auch schon mal drüber geredet, dass die Grünen sich irgendwie wie eine Bundeswehrwerbung lesen, die SPD, CDU und FDP eigentlich nicht voneinander zu unterscheiden sind und sich irgendwie auf die Plakate schreiben, ey, Hauptsache zum Glück sind wir keine Nazis. So, ach, ist einfach irgendwie alles ein bisschen schwach.
Nächste Kategorie. Und zwar draußen vor der Tür, international, was ist dir begegnet?
Ja, ganz putzig, in London haben zwei über 80-jährige Klimaaktivistinnen versucht, eine originale Kopie der Magna Charta,
Carta,
irgendwie dieser habhaft zu werden, indem sie da relativ erfolglos mit so einem Meißel und so einem Hammer okay. auf dieser Glasvitrine rumklopfen.
Das war nicht Ocean 11.
Das Video wird kommentiert von einem eher gelangweilt klingenden Sicherheitsmann, der dann irgendwann den Kameramann oder die Kamerafrau bittet, aufzuhören zu filmen. Aber diese beiden älteren Damen kommen noch dazu, einmal wirklich ihre Meinung kundzutun und die heißt, die Regierung bricht das Gesetz. Wir brauchen jetzt Klimaschutz, weiterführende Klimaschutzmaßnahmen und fand ich auf jeden Fall eine mutmachende Geschichte aus Großbritannien.
Was ich mutmachend fand, war der European Song Contest.
Ja, spannendes Thema.
Weil in Malmö vorher war ja die Hölle los. Riesige Pro-Palästina-Demonstrationen.
In Israel ist jetzt gerade die Hölle los.
Die israelische Teilnehmerin mit 20 Jahren musste mehrfach das Hotel wechseln, wurde bedroht. Ich fand es unglaublich, wie Edin Golan dann gesungen hat. Ja, also die hat wirklich eine ganz tolle Performance abgeliefert. In der Halle wurde auch noch gebuht. Und jetzt kommen wir zum Punkt. Die Zuschauerstimmen, also aus ganz Europa, haben Israel mit Platz Abstand,
oder so,
ja, ne? Aber die haben die nach vorne gevotet.
Ja.
Das heißt also, Volkes Stimme, zumindest die Leute, die da angerufen haben, waren eindeutig pro Israel. Und zweitens, das gleiche bei der Ukraine. Das war der zweitmeiste Zuwachs von den öffentlichen Stimmen. Die haben die Ukraine nach vorne gevotet. Mhm. Am Ende hat die neutrale Schweiz gewonnen.
Fand ich auch.
Dies alles zusammen zeigt für mich, zumindest auf dieser ESC-Ebene, Europa funktioniert. Kompass stimmt.
Mhm.
Ja, und was da draußen in Malmö passierte, ja, das war sicherlich auch eine Stimme, aber das ganze Europa hat sich bei diesem ESC in seinem Abstimmungsverhalten extrem erwachsen und extrem europäisch gezeigt. Und das fand ich wirklich toll. Shoutout noch an Isaac, der immerhin einen 12. Platz mit einer ganz ordentlichen Performance geholt hat, kann man nur sagen, Hut ab, Junge.
Nach Michael Hirtes legendärem 4. Platz in 2018, eine für Deutschland mal wieder echt weit vorne gelegene Platzierung, finde ich großartig.
Wir sind ja doch noch wer. Wir kommen zur Kategorie Kompetenz und das kann nur einer sein.
Hier, Quos.
Der Chef des Hauptstadtbüros der Funke Mediengruppe versorgt alle 12 Tageszeitungen, die WAZ, das Hamburger Abendblatt, die Braunschweiger, die Thüringer, die Berliner Morgenpost natürlich mit frischer Ware aus der Hauptstadt. Lieber Jörg, was macht die Ampel?
Hallo Hajo, hallo Paul. Ja, wie geht es der Ampelregierung in dieser Woche? Der Streit geht weiter, der Streit ums Geld, er wird immer härter geführt. Nachdem ich im letzten Mutmach-Podcast berichtet habe, dass drei wichtige Ministerien die Sparvorgaben des liberalen Bundesfinanzministers nicht einhalten wollen, schlägt jetzt das liberale Imperium zurück und möchte die Rentenpläne der SPD stoppen, und zwar auf den letzten Metern. Man hatte sich eigentlich schon auf das Rentenpaket 2 geeinigt, Aber angesichts der Haushaltslage ist der Bundesfinanzminister der Ansicht, dass das alles so nicht mehr zu finanzieren. Und deswegen ist das Thema von der Tagesordnung des Kabinetts genommen worden. Man hat zwar versichert, es wird diesen Mai wieder draufkommen, aber der Streit geht tatsächlich tiefer. Und es ist nicht nur ein Streit wegen des knappen Haushaltes im Jahr 2025, sondern es ist ein Streit, der sehr grundsätzlich ist. Bei den Liberalen ist man der Ansicht, dass das Rentensystem, so wie es gegenwärtig geplant ist, nicht mehr zu finanzieren ist auf Dauer und dass es zu sehr zulasten der jüngeren Generation geht. Und da beißt man bei den Sozialdemokraten auf Granit. Vor allem Bundesarbeitsminister Heil, der Rentenminister, möchte keinen Cent von den Versprechen zurücknehmen, die er gegeben hat. Es ist nicht ein Streit, der sich nur am aktuellen Haushalt entzündet, sondern es ist ein echter Richtungsstreit, der im Grunde genommen eingebaut war in die Ampel. Dies ist ein Geburtsfehler der Ampel, dass hier zwei Parteien zusammen regieren wollen, die ein grundsätzlich unterschiedliches Verständnis haben darüber, was mit dem Haushalt zu tun ist.
Ja, und worauf müssen wir in der kommenden Woche schon wieder so eine Vorfeiertagswoche, also dieser Mai ist irgendwie komplett zerschossen.
Großartig.
Müssen wir kommende Woche achten, lieber Jörg, oder sind alle schon in Urlaub?
Ich blicke auf zwei Termine gleich. Beide haben mit der AfD zu tun und beide spielen sich vor Gericht ab. Einmal Montagmorgen in Münster. Dort erwarten wir das Urteil im Berufungsverfahren im Streit um die Einstufung der AfD durch den Bundesverfassungsschutz. Dort wird der sogenannte Flügel, also der rechte Teil der AfD, der noch rechter ist als der rechte Teil ohnehin, als Verdachtsfall und als gesichert extremistisch eingeschätzt. Und dagegen hat die Partei geklagt. Und in der nächsten Instanz geht es nun darum, ob die Partei mit der Klage durchkommt. Und wenn das nicht so ist, dann hat die Partei ein richtig dickes Problem. Und das könnte sich noch verschärfen am Dienstag. Da steht nämlich der umstrittene Landeschef der Thüringer AfD, Björn Höcke, vor Gericht. Und da geht es darum, ob er tatsächlich SA-Formulierungen benutzt hat, die laut Gesetz verboten sind. Da geht es um den Satz, alles für Deutschland. Der wird quasi zum nationalsozialistischen Gedankengut gezählt. Der Historiker Höcke sagt, er habe das nicht gewusst, aber das werden jetzt die Richter entscheiden. Und wenn jetzt auch dieser Fall für die AfD schlecht ausgeht, hat die AfD tatsächlich ein gewaltiges Problem. In den Umfragen ist die Partei im Abschwung. Sie liegt, nachdem sie schon weit über 20%, war jetzt bei 17%, Tendenz nach unten. Sie hat mit dem Europawahlspitzenkandidaten Kra ein massives Problem, weil er unter Verdacht steht, Chinesen zu nahe zu stehen. Ein Mitarbeiter von Kra wurde ja bereits wegen Spionagetätigkeit festgenommen und verhaftet. Der Haftbefehl ist rechtsgültig. Das alles ist für die AfD keine Kommodelage kurz vor den Wahlen.
Vielen Dank, lieber Jörg. Und wir kommen zur nächsten Kategorie. Kannst du dir nicht ausdenken? Was hast du?
Ich habe, glaube ich, gar nichts.
Ah, das ist ja eine super Vorbereitung.
Ich weiß es gar nicht, ich muss mal nachgucken.
Also ich habe was sehr Interessantes, nämlich eine Forschungsgruppe in Leipzig. Die haben eine interessante Idee, nämlich, dass man Dächer nicht nur begrünt, sondern Dächer besumpft.
Oh.
Ja, und zwar der Sumpf ist ja, naja, ein relativ komplexes Wasserspeichersystem. Und wenn du auf den Dächern jetzt eben nicht nur Pflanzen, sondern da richtig so eine, naja, so eine Art großer Pfütze aufs Dach machst, dann hast du da einen Wasserspeicher, der gleichzeitig kühlt, der Trinkwasserreservoir ist und so weiter und so fort.
Okay, also spannend, Trinkwasserreservoir, weil das wird erst ab einer gewissen Tiefe tatsächlich irgendwie so.
Muss alles gefiltert werden und. Aber es ist auf jeden Fall erstens mal eine Möglichkeit, bei Starkregen die Kanalisation zu entlasten und Überschwemmungen vorzubeugen. Und das sogenannte Grauwasser, Entschuldigung, ich habe mich vertan, kein Trinkwasser, sondern Grauwasser. Also du könntest damit zum Beispiel Toiletten spülen oder sowas, ne? Ja. Also nicht trinken.
Das
fand ich eine ziemlich schlaue Idee. Ich denke mir mal so statisch eine Herausforderung, weil es ist ja Gewicht viel Wasser, ne? Also brauchst du echt stabile Dächer, aber grundsätzlich ein schöner Ansatz.
Dachbegrünung auf jeden Fall ein Thema, was bei uns in der Ausbildung auch Bestandteil war und tatsächlich bis jetzt in meinem Berufsalltag relativ wenig vorgekommen ist.
Mhm.
So, ich gehört halt nicht irgendwie zu dem klassischen Parkpfleger und Grünwärter in Berlin-Steglitz-Zehlendorf, da irgendwelche Carports zu begrünen, aber ja, grundsätzlich auf jeden Fall eine sehr zu begrüßende Idee. Und für mich das Thema, welches ich hier gerade noch aus meinen Notizen gefischt habe, was in der Welt so vor sich ging, waren diese Proteste nach wie vor in Israel, die ja wirklich anhaltend inzwischen fordern, dass die Regierung um Netanyahu zurücktritt. Die USA haben jetzt gerade nach einem Untersuchungsausschuss ja festgestellt, dass es wohl Völkerrechtsverletzungen gegeben haben könnte, die unter anderem auch mit amerikanischem Kriegsgerät verübt worden sein und dafür wolle man nicht stehen und deshalb vielleicht auch die zukünftige Lieferung oder auch Zusammenarbeit im militärischen Sektor da ein bisschen zurückfahren.
Ich habe den Eindruck, als ob Amerika immer ganz viel droht und Netanyahu aber trotzdem macht, was er will. So richtig glaube ich diesen ausgestreckten oder diesen wedelnden Zeigefinger nicht.
Ich finde,
müssen irgendwann mal auch Konsequenzen kommen, sonst ist das ein bisschen laut gebrüllt ohne Ergebnis.
Du hast den ESC angesprochen und Pro-Israel-Haltung aus einem einigen Europa. Ich finde das spannend, weil ich so das Gefühl habe, auch durch die Proteste in Israel, dass, zumindest das lese ich daraus, dass ganz viele Israelis gar nicht so pro-Israel sind. Also im Sinne von nicht, ich möchte jetzt mein eigenes Heim unbedingt aufgeben, aber den Kurs, den meine Regierung
Netanyahu heißt
genau,
das Problem.
Gegen hier unsere Nachbarn fährt, der ist eindeutig nicht mein Verständnis von dem Land, in welchem ich lebe. Und das finde ich im Umkehrschluss wiederum eine super mutmachende Geschichte.
Ja, aber da sind wir natürlich in so einer blöden Schleife drin. Netanyahu tut alles, um irgendwie im Amt zu bleiben, obwohl sie ihn am liebsten abwählen würden.
Und er weiß, dass er, sobald er da runter ist,
und solange Kriegszustand ist, wird nicht gewählt. Mhm. Das heißt, er hat ein elementares Interesse daran, dass der Konflikt weitergeht.
Ja.
Frieden bedeutet, Netanyahu ist geliefert.
Ja.
Wir kommen zur Rubrik Family Affairs. Du kannst dich erinnern, dass wir gemeinsam bei Björn Friese waren.
Ja.
Auf dem BLO-Gelände, ein ehemaliger Lokschuppen-Bahngelände, und Björn ist ein Special Effects-Typ, der macht halt so Knall, Pum, Beng, wenn Tatort oder sonst wo.
Und hat ja auch jede Menge Werkzeug dafür bei sich da rumstehen.
So, und die hatten eine mündliche Zusage von der Bahn, dass sie über die nächsten Jahre da mit ihren Werkstätten, Ateliers und was da gibt, da sind 100 Menschen aktiv und alle Politiker aller Parteien waren schon da, das ist in Lichtenberg, und haben das gefeiert und toll und die Künstler und draußen, und jetzt hat die Bahn den Strom abgestellt und gesagt, ey, das ist Sicherheit und so weiter und so fort.
Brandschutz
ist das immer. So, und das wird interpretiert, und zwar zu Recht, von Björn und den anderen als Versuch der Bahn, sich dieses Gelände zurückzuholen, trotz der Zusage. Und ich bin im BLO-Freundeskreis und ich finde, das geht nicht. Meine bescheidenen Kontakte zur Bahn habe ich bereits versucht auszuspielen, um zu sagen, ey, überlegt euch das nochmal. Das ist wirklich eine dieser, dieser kulturellen Biotope in Berlin, die einzigartig sind.
Auch was die Bahn da für Möglichkeiten hätte.
Naja.
Ich meine, angeschlagenes Image. Ja, jetzt habe ich da in Berlin-Lichtenberg ein paar verrückte Künstler, die auch noch auf einem Bahngelände von mir, also von meinem Konzern, da irgendwie kreuchen und fleuchen. Ich fahre doch da jetzt als erstes ein ICE rein und sag, ey, diese drei Waggons, die werden von euch umgestaltet. Damit fahren wir dann die Strecke Berlin-München.
Ja.
So, es kommt ein neues Konzept da rein. Diese ganzen Milliarden, die jetzt neu rausgepumpt und umgelegt werden, wo ja von den Gewerkschaften jetzt schon wieder bemängelt wird, naja, damit werden jetzt so erste Sachen gestopft, aber wirklich langfristige Veränderungen führt man damit nicht herbei. So, also Mann, ich denke mir mal, ey, es gäbe so viele geile Möglichkeiten, damit umzugehen. Man könnte das in so einen Win ummünzen und stattdessen stellt man kommentarlosen Strom ab. Wirklich,
Ich glaube, dass die Geschichte hinter der Geschichte eine andere ist. Der Modernisierungsdruck auf die Bahn ist so dermaßen groß, dass die sagen, ey, wir brauchen alles an Flächen um hier und da und noch, und weißt du, es sind ja so Lagerflächen, wo man dann irgendwelches Baumaterial und.
Erinnerst du dich an diese BVG Wir lieben dich Kampagne, die ja immer noch läuft, und zwar mit wirklich Erfolg, wo die BVG mit ganz Kesser Berliner Schnauze angefangen hat, ihre Missstände offen anzusprechen und auf einmal das kleine Eichhörnchen Clemens dafür verantwortlich war, dass heute der M58er wieder 5 Minuten zu spät kommt.
Ja.
So, also einen Betriebsablauf irgendwo zu vermenschlichen. Wenn man das, wenn die Bahn das wieder hinkriegte und nicht immer
die
nur
Probleme
wahrgenommen
sind
wird
größer.
Als die nicht immer nur wahrgenommen wird als die Anzugträger, die sich eh nur mit einem Benz Privatchauffeur von A nach B fahren lassen und überhaupt nicht die Bahn Bahn benutzen. Ja, so, es gibt ja auch die Story von diesem 17-Jährigen, der mit einer Bahncard 100 ja. in den Zügen lebt und das ganze Jahr über durch Deutschland fährt. Kann ja. jeder nachgucken.
Der erinnert
wäre eine totale Mutmachgeschichte
für die Bahn. Bisschen an diesen Polizeihauptmeister, also so ja. verwirrte junge Männer, aber egal. Also, da hoffentlich ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, was die BLO-Ateliers angeht. Wir kommen zur Rubrik. Da wird die Nachtigall in der Pfanne verrückt, die Tiergeschichte.
Ja, habe ich eine moralische Frage an dich. Es geht um das Thema Crowdfunding und um die Katze meines Mitbewohners. Eine kleine, ja, wie soll man sagen, Rescue-Kitten, eine aus Frankreich errettete Katze, die Anton irgendwann mal mitgenommen hat und die hatte eine ganze Zeit lang ein zugeschwollenes Auge. Das war irgendeine Verletzung aus der Kindheit und das Auge war immer geschlossen, der Augapfel dahinter entzündet. Sie hat also, ist eine einäugige Katze. So, und nun waren die beiden beim Tierarzt und der meinte, uiuiuiui, das müsste man sich aber bald mal angucken. Also wurde ein Crowdfunding-Aufruf gestartet. Crowdfunding für alle, die damit noch nicht so viel Erfahrung gemacht haben. Ganz viele Menschen legen Geld zusammen, um gemeinsam ein Ziel zu erreichen.
So, und 500 mal 1 Euro sind auch 500 Euro.
So, und eben genau darum ging es dann, dass es eben also um eine OP für diese Katze und um dieses Auge ging.
Mit Cat-Funding.
Genau, mit Cat-Crowdfunding. Dieser OP war jetzt nie notwendig, weil tatsächlich irgendwie ein erstes Anzapfen dieses Augapfels, ich erspare euch jetzt medizinische Einzelheiten, aber dazu geführt hat, dass sich die medizinische Lage zumindest extrem verbessert hat.
Super.
So, genau. Das heißt also, jetzt ist das Geld für das Crowdfunding gezahlt, so, und dann habe ich halt heute bei dem gecrowdfundeten mal nachgefragt, so ja, wie ist denn das jetzt eigentlich? Also
zahlt man das Geld dann zurück?
Die OP ist ja nie passiert, so. Und dann meinte er, naja, er wird das jetzt wahrscheinlich gegen Ende des Jahres doch machen lassen. Ich war dann also wieder beruhigt. Fand ich aber ein spannendes Thema. Also wie geht man damit um? Du crowdfundest irgendwas
und brauchst es dann gar nicht.
So, und dann brauchst du es gar nicht. Dann hast du einfach dieses Geld irgendwo rumliegen. Also ich,
er bei könnte mir
auch direkt nur rückzahlen. So
den BLO-Ateliers als Spende zur Verfügung stellen, damit die gegen die Bahn protestieren können. Meine Tiergeschichte kommt aus Seoul und zwar aus dem Everland Zoo. Dort gibt es einen Elefanten, der dort sehr lange allein gelebt hat und sich offenbar gelangweilt hat. Und der heißt Koschik. Und der kann tatsächlich einige Wörter auf Koreanisch, Achtung, sprechen. Zum Beispiel leg dich hin, hallo oder nein. Also keine ganzen Sätze. Und der hat offenbar eine Technik entwickelt, seine Zunge, den Rüssel, irgendwie das alles so zu, naja, zusammenzuschalten, dass es klingt wie Koreanisch. Ja, das ist so wie die Vögel, wie Papageien, die was nachmachen, scheinen auch Elefanten in der Lage zu sein, menschliche Laute nachzuahmen. Und er hat sogar offenbar die Bedeutung verstanden. Also ja oder nein, das eine positiv, das andere negativ.
Und leg dich hin.
Und leg dich hin. Und das ist total irre. Also er modifiziert die Mundhöhle so, dass er die menschlichen Laute nachahmen kann. Sie haben 5 verschiedene festgestellt. Also gut kann er zum Beispiel auch noch. Das berichtet die Biologin Angela Stöger, die ja sich mit dem Kommunikationsverhalten von Elefanten auseinandergesetzt hat und sagt, da wird sehr viel geplaudert.
Ja, super süß. Also ich kenne nur diese lustigen Videos, wo Elefanten Bilder von sich selbst malen, auf so einer kleinen Leinwand mit dem Pinsel im Rüssel. Also ja, ich glaube, wir verstehen immer nicht so ganz, was da eigentlich abgeht.
So, vorletzte Kategorie. Ups, fast vergessen, was uns sonst noch auffiel. Ich gestehe es, wirklich die Serie Die Zweiflers, ARD, durchgebinscht. Es geht um eine jüdische Familie, die Eltern als Kinder dem Holocaust entkommen. Im Frankfurter Bahnhofsviertel nun nicht die allererste Adresse. Haben die so ein Fresstempel, also so ein großes Gasthaus. Und es geht um 3 Generationen und die Alten sprechen tatsächlich noch Jiddisch. Die Jungen hadern natürlich mit der Geschichte und so weiter. Und ich habe noch nie Judentum 2015 spielt es ungefähr so authentisch und so nachfühlbar mitbekommen. Höhepunkt, was mich am allermeisten wirklich berührt hat, einer der Söhne verliebt sich in eine Halbjamaikanerin. Die beiden kriegen zusammen ein Kind. Und der Vater sagt, also der Großvater des Kindes sozusagen, sagt, toll, da kommt ein Baby, aber habt ihr euch mal überlegt, dass ihr einen schwarzen Juden gezeugt habt? Also so von wegen, mehr Diskriminierung geht eigentlich nicht in seinem weiteren Leben. Und da wurde auch gar nicht lange drüber geredet. Es blieb einfach nur so stehen. Da dachte man sich, stimmt.
Ja.
Also das sind so Gedanken, die hat man als weißer Mensch, ich jedenfalls, überhaupt nicht.
Ja, vergib mir die Nachfrage, aber die Mutter war jüdisch und der Vater?
Nee, der Vater ist einer der Söhne der Zweiflers.
Ja.
Und die Frau ist halb Jamaikanerin. Also die ist jetzt
aber
nicht.
Aber auch Jüdin?
Nein, nein, nein.
Aber ich dachte immer, das Judentum wird nur von der Mutter aus weitergegeben.
Ja, trotzdem kommt er aus einer jüdischen Familie. Verstehe. Und ist farbig.
Okay.
So. Und das sind einfach so Gedankengänge, die hat man, glaube ich, dann, wenn man eine Diskriminierungs-, Verfolgungs- oder Shoah-Geschichte hinter sich hat. Ich wäre nie auf die Idee gekommen beim Zeugen des Kindes, also die beiden ja offenbar auch nicht, aber der Opa natürlich mit seiner historischen Erfahrung denkt sich, ey, was tut ihr dem Kind an?
Ja, spannend. Lass uns beim Thema Serien bleiben. Fast vergessen habe ich Baby Reindeer, die momentan trendige Serie auf Netflix.
Habe ich auch schon geguckt.
Habe ich wirklich durchgebinged, einfach Hammer, ne? Mit meiner Partnerin. Einen Abend, einen Morgen lang sind 7 Episoden, kann ich jedem nur wärmstens ans Herz legen. Ist so absurd. Das, also es ist wie...
Und wahre Geschichte, ne?
Ja, also genau, also das ist mal so, ne, das Unglaubliche, wenn am Anfang so einer Story dann based on a true story steht, also basierend auf einer wahren Geschichte, wirklich, wirklich abgefahren. Ich werde jetzt hier mal einfach nichts erzählen. Ja, und
also es geht um Stalking, so viel kann man sagen.
Ja, und also auch die zweite Ebene in dieser Geschichte, dass er sich selbst spielt und alles, das ist einfach total abgefahren.
Und was noch abgefahrener ist, die Stalkerin, die ja eine durchaus...
Hat schon Interviews gegeben.
Die hat ja eine reale Vorlage. Und die Frau...
Ja, die hat die schon dann Interviews auch, gegeben.
Ja, aber die behauptet, ich war das gar nicht. Ich habe ihm nur ein paar SMS geschickt und so. Aber die Parallelen sind gigantisch.
Ja, ja.
Da frage ich mich dann wiederum, wenn die Menschen tatsächlich so leicht auffindbar sind und du dann die ganzen verrückten Social Media und Reporter in Großbritannien hast oder so, das ist für einen Menschen ganz schön schwer auszuhalten.
Das glaube ich auch.
Und was liegt an für die kommende Woche?
Ja, Maloche, Maloche, ich werde meinen Bock noch ein paar Kilometer durch die Stadt prügeln, wie man ja als echter Biker sagt. Ich habe auch erste Lehren aus den ersten 400 Kilometern gezogen.
Ja.
Und zwar, mach deine Jacke immer gut zu.
Aha.
Ein Halstuch ist wirklich was wert.
Holt's dir schnell was weg. Ne?
Eine gute Hose ist auch ordentlich was wert, weil, also das hätte ich auch am Anfang zur Tragikkomik erzählen können. Meine letzte Arbeitswoche war wirklich sehr bewegungsbeeinträchtigt. Ich hatte eine massive Verspannung seit Montag im Nacken und alles Drehen nach links oder rechts war wirklich, wirklich schmerzhaft. Es ist jetzt schon besser geworden, aber ich habe meinen jungen Arbeitskollegen aus dem freiwilligen ökologischen Jahr geraten, werdet einfach nicht 30, ab dann geht es wirklich bergab. Ich hatte einfach noch nie eine Verspannung, die mich 4-5 Tage lang auf Trab gehalten hat.
Und ich habe in dieser Woche zwei ziemliche Pole in Gesprächen. Auf dem Green Tech Festival hier in Berlin auf der Messe spreche ich mit Ricarda Lang, der Grünen Vorsitzenden, zum Thema soziale Verpflichtungen und grüne Politik, was ich sehr spannend finde.
Voll.
Und am Tag drauf, oder es ist sogar derselbe Tag, beim Peak Mittelstandsgipfel spreche ich mit Wolfgang Bosbach, ehemaliger CDU-Bundestagsabgeordneter, immer noch Urgestein seiner Partei und alles andere als liberal. Mit Wolfgang Bosbach spreche ich über ähnliche Themen. Das heißt, ich kriege das gesamte demokratische Spektrum kriege ich eigentlich geliefert und da freue ich mich drauf.
Sag mal,
wir haben gar nicht über Muttertag geredet.
Stimmt, ich habe aber auch, also heute Morgen irgendwann Deutschlandfunk gehört und da hieß es dann irgendwie, das sei eigentlich irgendwie eine, was war das, methodistische, mennonitische Brauchtum und dann sei das
erklär mal deiner Mutter.
Durch Hitler wieder aufgegriffen worden und durch die Nazis dann zum Feiertag gemacht worden.
Also wir haben den ganz, ganz entscheidenden Vorteil, deine Mutter ist noch in Polen.
Stimmt, die
auf einem Kriegerinnen-Seminar und ich glaube, das ist das Schönste, was ihr passieren kann, so mit anderen Frauen einfach so in ihre Stärken kommen. Insofern, die ist bestens versorgt, auch wenn wir ihr nicht das Frühstück ans Bett bringen.
Hätte ich natürlich gemacht.
Meine Mutter ist vor 17 Jahren gestorben und ich denke an diesem Tag ganz besonders an sie.
Heute ist Todestag?
Nee, heute ist nicht Todestag, aber heute ist Muttertag. Und okay. Das ist für mich so, ja, das ist mal wieder so eine Gelegenheit, an die gute alte Käthe zu denken.
Schön.
So, auf geht's in die nächste Woche. Wir wünschen euch
ganz viel alles Mut.
Erdenklich Gute. Bett bringen.
Hätte ich natürlich gemacht.
Meine Mutter ist vor 17 Jahren gestorben und ich denke an diesem Tag ganz besonders an sie.
Heute ist Todestag?
Nee, heute ist nicht Todestag, aber heute ist Muttertag. Und okay. Das ist für mich so, ja, das ist mal wieder so eine Gelegenheit, an die gute alte Käthe zu denken.
Schön.
So, auf geht's in die nächste Woche. Wir wünschen euch
ganz viel alles Mut.
Erdenklich Gute. Bett bringen.
Hätte ich natürlich gemacht.
Meine Mutter ist vor 17 Jahren gestorben und ich denke an diesem Tag ganz besonders an sie.
Heute ist Todestag?
Nee, heute ist nicht Todestag, aber heute ist Muttertag. Und okay. Das ist für mich so, ja, das ist mal wieder so eine Gelegenheit, an die gute alte Käthe zu denken.
Schön.
So, auf geht's in die nächste Woche. Wir wünschen euch
ganz viel alles Mut.
Erdenklich Gute.
Podcast von Funke.